Ein guter Tag, wenn man so starten kann, wie wir das heute getan haben. Mit Dank, mit Lob an Gott, mit Gaben, die wir bringen durften. In alter Zeit, im Alten Testament, als das Volk Israel dieses große Fest gefeiert hat, das hieß damals noch nicht Erntedank. Das hieß damals das Fest der Erstlingsgaben. Da durften sie auch die ersten, schönsten, größten, dicksten, fettesten Sachen bringen. Und sie haben sie Gott gegeben. Und sie haben nachher, nach diesem Dankopfer, das sie gebracht haben, zusammengesessen als Familien, als ganze Volksgemeinschaft an Tischen und sie haben miteinander gegessen. Und ganz ähnlich wird es auch heute hier bei uns sein. Bevor ich aber mit der Predigt starte, möchte ich mich erst noch entschuldigen. Und zwar meine letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, die war eindeutig zu lang. Und das tut mir leid, ich wollte damit keinen auf die Folter spannen. Und ich bin auch froh für Leute, die sich trauen und mir eine E-Mail schicken und sagen, Paul, es war ja gut, aber es war zu lang. Da kann ich dann daran arbeiten und ich hoffe, dass ich heute die Kurve rechtzeitig kriege. Bauer Oskar sitzt am Frühstückstisch. Eigentlich sollte ich ihn nicht Bauer Oskar nennen, denn er ist nicht ein einfacher Bauer. Er geht auch nicht mehr mit Gummistiefeln aufs Feld oder in den Stall. Bauer Oskar ist eigentlich Landwirt Oskar, Landvogt Oskar. Denn soweit das Auge reicht, die Wiesen, die Felder, die Wälder, all das gehört ihm. Und Bauer Oskar, er lässt arbeiten. Natürlich tut er auch noch was, aber nicht mehr direkt auf dem Feld. An diesem schönen Morgen sitzt er beim Frühstückstisch. Die Sonne, die ersten Strahlen, die über den Nebel rauskamen, sie fallen auf den fein gedeckten Tisch. Weiße Tischdecke, edles Geschirr, die feinsten, leckersten Brötchen, die man sich vorstellen kann, Schinken, Ananassaft. Es geht ihm richtig gut. Da kommt sein Sohn von draußen rein. Papa, ruft er, Papa, heute ist soweit. Was ist denn, mein Sohn? Heute ist großer Erntetag, so wie alle Jahre. Oh, sagt Bauer Oskar, ja, dann müssen wir uns wohl ranhalten. Und miteinander frühstücken sie in größter Eintracht, Vater und Sohn. Und dann ziehen sie doch ihre Gummistiefel an, ja, sie haben auch welche. Und sie machen sich auf den Weg und gehen raus um die Scheune rum, zu dem Stall, zu dem großen Fuhrpark. Denn Bauer Oskar, so vermögend wie er ist, er hat alles. Und er hat auch alles zur Verfügung gestellt für seine Arbeiter. Denen ging es richtig gut. Die mussten sich nicht beklagen. Da lief alles wie am Schnürchen. Das Gehalt stimmte, der Fuhrpark stimmte, der Umgang mit den Mitarbeitern stimmte. Es war einfach eine Freude. Es war ein Gedicht. Und heute ist großer Erntetag. Bauer Oskar und sein Sohn Lars, sie biegen um die Ecke und sie wissen, heute ist der Tag. Heute geht's raus mit Mann und Maus auf die Felder und heute wird die Ernte eingefahren. Aber was sehen Sie denn da? Wo sind Sie denn alle? Ah, ein Arthur ist da, auch ein Martin, ein Karl. Otto habe ich gesehen, aber wo ist der Rest der Truppe? Das sollen alle sein? Das schaffen wir doch nicht. Wie sollen die Kartoffeln in den Keller? Wie soll das Korn in die Scheune? Ich vermute mal, die meisten von uns haben gar keine Ahnung, wie es Bauer Oskar geht. Denn wir selber sind keine Bauern. Wir gehen zu Aldi einkaufen und da gibt's alles. Aber wenn Bauer Oskar keine Ernte einfährt oder nicht genug, dann gibt's auch bei Aldi nichts. Wisst ihr, was das für einen Winter bedeutet? Für das kommende Jahr? Wenn die Ernte so ausfällt, wie sie anscheinend dieses Jahr ausfällt, weil man sie nicht vom Feld holen kann? Ich habe die letzten Jahre zu Erntedank über Dankbarkeit gepredigt. Erntedank. dieser Dank, den wir Gott schuldig sind, diesen Dank, den Gott erwartet und wofür wir auch alle dankbar sein können. Heute möchte ich ganz bewusst auf die erste Worthälfte den Schwerpunkt legen, und zwar auf die Ernte. Ich habe diese Woche viel mit mir gerungen und auch viel gebetet. Herr, ich habe keine Predigt für Erntedank und der Sonntag steht vor der Tür. Am Freitagabend beim Flammkuchenessen, spätabends, da kam mir die zündende Idee. Wahrscheinlich, weil der Flammkuchen meiner Frau so gut war. Und da habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht der Gedanke, der heute Morgen hier an diesem Sonntag für uns dran ist. Erntedank. Aber welche Ernte? Wir sehen hier vor uns Früchte, Obst, Konservendosen, verschiedenste Sachen. Und das ist Ernte. Da haben Menschen vorher gegossen, sie haben gesät, sie haben Unkraut gejätet, sie haben irgendwelche Stangen aufgestellt, damit das nicht umkippt, sie haben die Würmer und die Schnecken verjagt, sie haben es vielleicht gespritzt, damit was wird. Sie haben es geerntet. Und jetzt ist es hier. Und wir dürfen an so einem speziellen Erntedankgottesdienst wie heute Gott Danke sagen dafür. Wir dürfen das ganze Jahr über tun, nicht nur heute. Aber ich habe mich gefragt, okay, das ist die Ernte, die wir Menschen hier so eingebracht haben. Aber was ist die Ernte, die Gott erwartet? In Lukas 17, Vers 27 bis 29, da lesen wir Folgendes. Die Menschen, und das sagt Jesus, die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Und in Vers 29 heißt es, die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. In diesen beiden Versen lesen wir von dem Saat- und Ernteprinzip. Da sät jemand und erntet und es ist gut. Gott hat es so gemacht. Aber dann kommen diese Nachsätze und wir fragen uns ja, was soll das? Es war doch gut. Essen und trinken, heiraten, verheiratet werden, kaufen und verkaufen, pflanzen und anbauen, das ist doch gut. Das hat Gott uns Menschen doch geschenkt, oder? Warum, um alles in der Welt, bricht eine Flut herein? Warum lässt Gott Feuer und Schwefel vom Himmel regnen und Menschen sterben? Ich denke, es geht um diesen ersten Begriff, um Ernte. Und es geht hier um eine andere Ernte. Es geht nicht um diese sichtbare Ernte, die wir hier haben, die unserem Bauch gut tut. Sondern es geht bei Gott um eine Ernte, ja, um was für eine Ernte eigentlich? In Johannes 4, da lesen wir eine wirklich unglaublich tolle Geschichte. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Auch hier geht es um Essen. Und dann kommt eine Frau. Als Jesus hungrig und müde an diesem Brunnen sitzt. Und sie kommt ins Gespräch mit ihm. Und es geht ums Wasser, um Durst, den wir Menschen haben. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, also dieses Wasser da in dem Brunnen, dieses normale Wasser, wo wir den Wasserhahn aufdrehen, das da raus sprudelt. Da sagt er, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das ist ein Wasser. Ha, das würde ich gerne ernten. So ein Wasser bräuchten wir doch, nicht wahr? dass man nicht immer wieder laufen muss und schöpfen muss. Ein ewiges Wasser, ein Wasser, das nie ausgeht. Und dann sagt diese Frau zu ihm: Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. In der Zwischenzeit kamen die Jünger zurück und sie haben bestimmt leckere Sachen mitgebracht. Brot, Brötchen, Schinken, Käse, Trauben, Äpfel, ein Feschbar, weil sie Hunger hatten. Währenddessen, lesen wir dann in Vers 31, drängten ihn die Jünger: Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte: Ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander: Hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte: Meine Nahrung ist, und jetzt kommt's, meine Nahrung ist Fleisch, Brot, Käse. Nein, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Also da geht es um eine ganz andere Nahrung als das, was jetzt hier so vor uns liegt. Also wenn wir versuchen, uns zu überlegen, was meint Gott wohl mit Ernte, was will denn Gott ernten, dann meint Gott nicht so etwas, was hier vor uns liegt. Das hier erntet nicht Gott, das ernten wir. Und wir sagen dafür Gott Danke. Richtig. Und wir sollten es bewusst tun und oft tun. Es lohnt sich. Dankbare Menschen sind immer bevorzugte Menschen, freundliche Menschen, gütige Menschen, barmherzige Menschen. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu vielem Gutem. Aber Gott, er hat hier wohl eine andere Speise bereit. Und diese Speise gibt Gott. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 36, ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Wisst ihr noch, Bauer Oskar? Der, der sät und der, der erntet. Bei Gott sind das anscheinend zwei verschiedene Personen. Da ist einer, der hat das Wachstum geschenkt. Das ist der Vater im Himmel. Er gibt Regen, er gibt Sonnenschein. Er gibt aber auch uns, was wir brauchen. Auch auf uns Menschen lässt er regnen. Und dann gibt es einen, der diese Ernte einfährt, der Sohn, den er schickt. Jesus. Er kam in die Welt, um was? Um die reifen Erntefelder zu sehen, nicht nur zu sehen, nicht nur sich darüber zu freuen, sondern er kam, um Ernte einzubringen. Seit Jesus da war, ist Erntezeit. Seit 2000 Jahren ist Erntezeit. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist und ob du so lebst. Jeden Tag fleißig, damit die Ernte reinkommt in die Scheune, in den Keller. Wir lesen dann in Vers 39, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Sie haben das gehört von ihm. Sie haben gehört, dass Jesus ein Wasser hat, das nie versiegt, das ins ewige Leben hineingeht. Sie haben gehört, dass er eine Speise hat, die nie mehr hungrig macht, von der alle satt werden. Und die Folge davon ist, sie glauben. In Vers 42 lesen wir, wir glauben. So sagen sie, wir glauben. Jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast. Also diese Frau. Sondern wir haben jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er, Jesus, wirklich der Retter der Welt ist. Also dieser Glaube ist auch ein konkreter Glaube. Ein Glaube an eine Person, ein Glaube an das, was diese Person getan hat. Jesus ist Retter der Welt. Glaubst du das? Wenn du es glaubst, dann gehörst du zu dieser Ernte. Dann bist auch du so ein reifes Früchtchen, was hier vorne liegen könnte. Ja, dann ist heute nicht nur hier vorne gedeckt, dann ist nicht nur hier vorne schön, dann ist auch in den ganzen Reihen hier schön. Ja, also dann habe ich jetzt die schönste Aussicht hier, nicht ihr, sondern ich sehe hier die schönen Früchtchen sitzen. Glaubst du, dass Jesus dein Retter ist? Er, die Quelle des ewigen Lebens, er, das Brot des Lebens. In Offenbarung 22, Vers 17, da lesen wir diesen Vers: Und der Geist und die Braut, also die Gemeinde, also wir werden das sein, sagen: Komm. Und wer es hört, spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Auch das ist etwas Schönes. Wir dürfen etwas ernten, ein Wasser, ein Brot von Gott umsonst. Wir haben das nicht gesät. Wir haben nicht danach gegraben. Wir haben das nicht durch die Kläranlage gejagt, damit es wieder sauber ist. Wir haben gar nichts dazu getan. Das gibt es einfach umsonst. Glaubst du das? Quelle des ewigen Lebens, Brot des Lebens. Wenn wir zwei Kapitel weiterblättern im Johannesevangelium, dann kommen wir zu einem Kapitel, das unglaublich herausfordernd war für die Menschen der damaligen Zeit. Denn in diesem Kapitel hat Jesus klar gemacht, was es bedeutet, dass er das Brot des Lebens ist. In diesem Kapitel, da lesen wir dann ab Vers 26 folgende Sachen. Da sagt Jesus zu den Menschen, die da um ihn herum standen, Johannes 6, Vers 27, statt euch nur, und jetzt müsst ihr gut zuhören, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Also ich hoffe, dass wir alle uns diese letzte Saison, Saat- und Erntesaison, nicht nur um solche Früchtchen hier bemüht haben, sondern auch um die ewigen Früchte. Jesus sagt, müht euch nicht nur. Also man darf sich auch um sowas mühen, natürlich. Man darf seinen Garten beackern. Man darf sehen und pflanzen. Man sollte, sonst verhungert man. Aber nicht nur. Nicht nur. Denn es gibt eine Ernte, die Gott erwartet. Und das ist nicht diese Ernte, sondern das ist eine andere Ernte. Eine Ernte, da bist du und da bin ich gefragt. Also Jesus sagt, kümmert euch nicht nur um die vergängliche Nahrung. Und wir wissen, wie vergänglich das ist. Jede gute Köchin, und heute, wenn es Borscht gibt nachher und Würstchen und Salate, dann werdet ihr merken, wie schnell das ist. Das wurde vorbereitet. Wahrscheinlich schon gestern, vielleicht sogar schon vorgestern und gekocht. Und heute ist es innerhalb von 20 Minuten weg. Und ich weiß, so manche Mama, die Tag für Tag kocht, die sagt, wofür lohnt sich das eigentlich? Ich koche und ach, ist alles weg. Es ist ja wie für die Katze. Es ist, ich habe da keinen Lohn davon. Das ist einfach weg. Ja, man sieht dann an den Kindern, wenn sie kugelrund werden, dass es was gebracht hat. Aber so eine Mühe, so ein Aufwand. Diese vergängliche Nahrung. Wir mühen uns so viel Zeit geht drauf um diese vergängliche Nahrung. Tag für Tag. Und Jesus sagt, kümmert euch nicht nur um diese Nahrung. Bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Aha, da kommt schon. Also, da gehen wir nicht zu Aldi einkaufen, auch nicht zu Lidl, auch nicht zu Penny, auch nicht auf den Markt. Es ist auch nicht Bio. Es ist Christus, es ist Jesus. Und er gibt uns diese Nahrung. Wir brauchen da auch nicht mit dicken, fetten Geldbeutel hingehen oder mit einer Bankcard, wo das Bankkonto gedeckt ist. Wir können da einfach so mit leeren Taschen hingehen. Einfach so. Und sagen, Jesus, ich habe Hunger. Ich habe Durst. Nach dir, nach der Ewigkeit. Gib mir zu essen. Für die Menschen damals war das auch noch nicht so gleich klar. Sie haben nachgefragt, Vers 28, da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun? Also, wie viel Geld mitbringen oder wie klappt das? Eine Sache hatten sie aber verstanden. Sie sagen nämlich, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Ihr erinnert euch noch, Jesus hat ja der Frau gesagt am Jakobsbrunnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ich will leben, so wie Gott es will. Das ist mir Nahrung genug, mehr brauche ich nicht. Alles, was der Mensch braucht zum Leben, ist Luft. Nein, alles, was der Mensch braucht zum Leben, ist Gott. Jesus sagte ihnen dann, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und das ist unwahrscheinlich faszinierend. Da spielt der Vater das dem Sohn zu und der Sohn spielt es dem Vater zu. Merkt ihr dieses Wechselspiel? Jesus sagt, die Nahrung, von der ich lebe, das ist, ich tue, was der Vater sagt. Und jetzt fragen sie ihn, ja, aber wie können wir das tun, was der Vater sagt? Und er sagt, indem er den annimmt, den er gesandt hat, mich. Also wir können nicht Gott, den Vater und Jesus auseinanderbringen. Die beiden gehören zusammen. Und miteinander ist es diese ewige Speise, die wir brauchen. Jesus sagt dann in Vers 32 am Ende, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagen sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Gib uns immer von diesem Brot. Das andere, das ist nicht so wichtig. Jetzt wollen wir dieses Brot haben, dieses ewige Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Und an diesem Punkt haben die Pharisäer den Atem angehalten. Was? Du bist das Brot, das ewige Brot, das vom Himmel kommt? Dich soll der Vater geschickt haben, der himmlische Vater? Du bist doch ein Mensch. Du lebst doch hier mit uns. Du hast doch auch dreckige Füße. Du redest doch ganz normal Deutsch, so, naja, damals was anders, so wie wir. Es war ein unglaublich brisanter Moment. Diesen Jesus, dieser Mensch, dieser Jude, der da über die Erde ging, als das ewige, lebendige Wort Gottes, Brot des Lebens, Wasser des Lebens anzuerkennen, zu sagen, jawohl, er hat recht. Stellt euch vor, ich würde das von mir behaupten heute Morgen. Da würde sich hoffentlich der Saal hier leeren. Und so war es auch damals. Viele haben Jesus dann verlassen. Die haben gesagt, nein, das kann es nicht sein. So einfach, du, das soll Gott sein? Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich stelle mir das so schön romantisch vor. So eine Bilderbuchfamilie, eine Bauersfamilie, die wirklich alle miteinander geholfen haben, das Jahr über, dass da was auf den Feldern wächst. Dass die Viecher im Stall so richtig schön und fett sind und gut wachsen. Und dann ist Herbstzeit, Erntezeit. Und die Ernte ist eingefahren und alles ist unter Dach und Fach. Und da sitzen sie am schön gedeckten Tisch und es gibt alles, was das Herz begehrt. Man kann sich so richtig den Bauch vollschlagen. Einfach feiern, einfach fröhlich sein. Es sich gut gehen lassen. Da gibt es Musik. Und dann bei diesem ganzen Feiern, danken, glücklich sein, fröhlich sein, da kommt dann der Vater, das Familienoberhaupt, der die Verantwortung hat und sagt, liebe Frau, liebe Kinder, kommt, lass uns jetzt dem Danke sagen, der uns das alles geschenkt hat. So wie Martin das vorhin vorgelesen hat, der uns geschenkt hat, dass wir uns mühen durften, dass wir Kraft hatten, dass wir Gesundheit hatten, dass wir einen Fuhrpark haben, dass wir Helfer haben, Freunde, dass wir einen Tisch haben, auf dem die Sachen stehen können. Und in diesem Moment wird aus dieser so heimeligen irdischen Szene plötzlich so eine himmlische Szene. Plötzlich ist Gott in ihrer Mitte. Plötzlich freut sich noch jemand mit, der vorher gar nicht so im Spiel war anscheinend, meint man. Aber er war überall mit dabei. Denn wer hat das Wetter beeinflusst? Wer hat uns Menschen gemacht? Wer hat uns alles gegeben? Die Bibel sagt, aus seiner Hand haben wir genommen. Und in ihm weben und sind wir. So hat es Luther übersetzt. Also das, was ich tue, was ich denke, wie ich mich bewege, das tue ich eigentlich nur, weil Gott es mir geschenkt hat. Ich könnte es gar nicht aus mir heraus. Und jetzt schickt dieser Bauer Oskar, der himmlische Vater, Arbeiter in die Ernte. Und es ist seine Ernte, nicht meine. In Hosea 10, Vers 12 lesen wir von dieser Ernte. Da werden wir Menschen herausgefordert, und ich denke, wir Christen ganz besonders, sehet, nicht mit den Augen, sondern sehen, Samen sehen, sehet euch nach Gerechtigkeit, erntet gemäß der Gnade, brecht euch einen Neubruch, da muss man ganz neu etwas ackern. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Sehe nach Gerechtigkeit und Gott lässt Gerechtigkeit regnen. Das widerspricht sich nicht. Denn diese Verantwortung ist auf beiden Seiten. Seine hat Gott wahrgenommen. Er hat Gerechtigkeit regnen lassen. Die Frage ist, was tue ich? Sehe auch ich Gerechtigkeit noch mit dazu? Trage ich diese gute Saat weiter? Und dann ernten gemäß der Gnade. Das heißt, ich ernte das, was ein Geschenk ist, nicht was ich geleistet habe. Ich bin ja mit 7 Geschwistern aufgewachsen und mein Vater hat in einem Schullager gearbeitet. Meine Mama war zu Hause. Da war nicht viel Geld da. Und wir haben öfter mal geerntet, aus Gnade. Wir haben immer gesagt, wir gehen in unseres Vaters Garten und haben damit unseren himmlischen Vater gemeint. Das gibt es überall, auch hier in der Gegend. Es gibt genügend Ackerstücke, Obstbäume, wie auch immer, wo Leute sich freuen, wenn jemand anders sie einfach aberntet. Dass nicht das ganze Obst verkommt. Und sowas haben wir gemacht. Wir haben gefragt, wir haben gesehen, oh, da fällt alles vom Baum runter, keiner erntet das, dann haben wir gefragt. Brauchen Sie die Äpfel noch oder können wir, oh, Sie können alles mitnehmen. Dann haben wir aus Gnade geerntet, das war ein Geschenk. Wir haben da nichts dazu getan, wir sind einfach nur zur Ernte hingelaufen, haben alles eingesackt und haben uns gefreut. Und so ist Ernten eigentlich bei Gott. Wir ernten, was Gott geschenkt hat. Jakobus 5, Vers 7. Habt nun Geduld, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Siehe, der Bauer wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Früh- und der Spätregen auf das Land gefallen sind. Also, dass ich jetzt Bauer Oskar mit unserem himmlischen Vater verglichen habe, die Bibel tut das auch. Sie vergleicht ihr Gott mit einem Bauern und sagt, Gott als dieser Bauer, er hat Geduld und er wartet. Er geht nicht aufs Feld und zieht an den Halm und sagt, jetzt wach's mal schneller. Er wartet, bis der Frühregen und bis der Spätregen da war. Frühlingsregen und Herbstregen, bis es reif ist, bis man es wirklich ernten kann. Und dann, so geht Gott mit uns um. Wir würden vielleicht gerne früher ernten, so manches gute Früchtchen, auch in der Gemeinde. Mensch, der kann Moderation machen, der kann predigen und so weiter. Ja, vielleicht. Vielleicht müssen wir aber noch ein bisschen gießen. Vielleicht braucht er noch ein bisschen Regen, bis es soweit ist. Gott, er ist der geduldige Bauer. Und wir werden auch aufgefordert, geduldig zu sein. Erntedank heißt für uns Christen, Gott wartet auf die Ernte. Diese Ernte. Ich habe das vorhin erwähnt, dass diese Ernte sich festmacht an Jesus selber, am Glauben an ihn. Und Jesus selber sagt, wie er sich das vorstellt mit dieser Ernte. Er sagt in Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Simone und das ganze Team, das hier mitgeschmückt habt, ich klaue mir mal hier so ein kleines Korn. Ich denke, ich darf das. Ich mache eure Deko nicht kaputt. Hier ist so ein kleines Korn. Das kann man gar nicht sehen. Und wenn ich es hier so fallen lasse, wird man es gar nicht vermissen. Aber Jesus sagt, aus diesem einen Korn kann Gewaltiges passieren. Wenn dieses Korn nicht wieder in die Erde fällt und Frucht bringt, 30-fach, 60-fach und 100-fach, dann ist es eigentlich wertlos. Es hat seinen Dienst nicht getan, es hat sich nicht weiter vermehrt. Es ist ein Korn geblieben. Aber stellt euch vor, wenn ich dieses Korn hier einpflanzen würde, auf unsere Bühne hier vorne hin, und nächstes Jahr kommt ein ganzes Weizenfeld. Ich weiß, das passiert so nicht. Aber würden wir nächstes Jahr nicht sagen, wow, das hat sich gelohnt. Auch wenn es nur eins war. Aber guck mal, was daraus geworden ist. In der Bibel lesen wir, dass Gott viel Frucht erwartet. Viel, nicht ein bisschen etwas, ab und zu mal. Gott möchte viel Frucht haben. Und Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Sonst bleibt es allein. Es soll aber nicht allein bleiben. Es soll viele, viele andere Körner nach sich ziehen, mit sich ziehen. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Also auf Neudeutsch gesagt, wer nur an den Bauch denkt, dessen Leben ist für die Katz. Der bleibt allein. Das kann man wegwerfen. Wer aber Jesus glaubt, in die Erde fällt, Frucht bringt, der wird viel Frucht nach sich bringen. Der bleibt nicht allein. Wer in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und das ist auch heute Morgen, auch bei Erntedank, ganz neu die Frage, wer lebt mein Leben? Lasse ich es los und Jesus lebt es für mich? Oder lebe ich mein Leben und für meinen Bauch? Und vielleicht ist dieser Erntedanktag ein Erntedanktag, wo du für Gott ganz neu eine kostbare Frucht wirst. Ein Weizenkorn, das er in die Erde legen darf. Vielleicht ist das für dich heute Morgen dran. Dass du sagst, Paul, so wie du das beschreibst mit Erntedank und mit dieser Ernte bei Gott, das kann ich von mir nicht sagen. Ich habe bisher immer nur für das hier gelebt. Ist vielleicht Zeit, heute Morgen zu sagen, stopp, halt, ich möchte mir das von Jesus sagen lassen. Lass dein Leben los, gib es an ihn ab, wenn du zu Gottes Ernte gehören willst. Vielleicht bist du aber derjenige, der sagt, ich gehöre dazu. Ich bin ein Weizenkorn, das Gott haben darf. Das Gott in die Erde pflanzt, wo Gott seinen Segen dazu gibt und das Wachstum schenkt. Wo Gott gießt und Geduld hat, dass was Kostbares daraus werden kann. Dann wäre heute zu Ende Dank die Gelegenheit, dafür nochmal ganz neu, ganz besonders Danke zu sagen. Weißt du, was das für ein Riesenvorrecht ist? Kannst du dir vorstellen, wie kostbar du sein wirst für eine ganze Ewigkeit? Und vor allem stell dir mal vor, wie Gott sich über dich freut. Wenn Bauer Oskar um die Ecke kommt und da steht Carola, da steht Natascha und Nancy, Paula und Laura und da stehen sie alle. Puh. Was für ein Erntefest gibt das dann? In Johannes 15, Vers 5 bis 8 lesen wir, und ich komme jetzt dann auch gleich zum Schluss. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rebe, und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also Gott, Gottes Herrlichkeit, sie kann durch uns groß werden, wenn wir so ganz nah bei Jesus bleiben. Am Dienstagabend, und das ist meine letzte Bibelstelle, da hat uns Daniel die Geschichte gelesen und auch ausgelegt, wie Jesus geheilt hat, Wunder getan hat. Aber wir haben auch noch was anderes gelesen, gerade zum Schluss. Und in Matthäus 9, Vers 35 bis 38, das lese ich euch jetzt gerade vor, da haben wir gelesen von Jesus selber. Jesus durchzog alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, also in den Kirchen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Schön, da ist jemand unterwegs, die Ernte einzufahren. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn ich jetzt hier so reinsehe, seht ihr nicht erschöpft und hilflos aus. Aber vielleicht, wenn Gott euer Herz ansieht, sieht er vielleicht so etwas. Vielleicht bist du auch erschöpft und hilflos. Das Interessante ist, was dann Jesus darauf sagt. Er sagt nicht, ach furchtbar, am liebsten mache ich die Augen zu und gehe fort und lasse die wursteln, wie sie wollen. Oder, das hat ja doch keinen Sinn. Was habe ich jetzt schon alles gesagt und getan und gemacht und... Hat er auch nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, Gott, ein paar Engel, tausende Engel, komm, wir machen das hier einfach im Alleingang, einmal durch, hau ruck und schon wird die ganze Sache. Hat er auch nicht getan. Er sagt zu seinen Jüngern, was will er jetzt schon wieder mit diesen Jüngern, mit diesen Versagern? Er sagt zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Ja, das ist ein Zustand, den kennen wir, auch in der Gemeinde. Die Ernte ist groß, Arbeiter sind wenige. Das ist irgendwie so. Das war damals schon so. Das ist nicht nur heute in Rastatt so. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, bittet nun den Herrn der Ernte, bittet den Bauern Oskar. Der Herr der Ernte, das ist der Herr, der Chef. Bittet ihn, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich möchte das gerne jetzt hier mit euch tun. Wer kann, der darf gerne aufstehen und ich möchte genau das beten. Lieber Vater im Himmel, du bist der Chef der Ernte, der Herr der Ernte. Und du erwartest eine ganz andere Ernte als diese irdische, sichtbare, vergängliche, die wir jeden Herbst einfahren. Du erwartest uns, du erwartest Menschen, die glauben. Du erwartest Menschen, die dir, Herr Jesus, nachfolgen, die Brot des Lebens essen, vom Wasser trinken, das nie versiegt. Und ich möchte beten, so wie Jesus das hier befohlen hat, Herr, sende du Arbeiter in deine Ernte. Ich möchte das beten für die ganze Welt, für Gemeinde weltweit. Ich möchte es ganz besonders beten für Deutschland, für unsere, ach so, oft eingeschlafenen Gemeinden hier, wo wir gar nicht mehr als Arbeiter in dieser deiner Ernte unterwegs sind. Und ich möchte es beten für unsere Gemeinde hier in Rastatt. Und ich möchte es glauben, dass du das tun wirst. Amen.